Krokodile, sie sind die Hauptpersonen heute in unserer Matinée in SWR Kultur. Und was wüssten wir heute über diese Tiere, wenn es keine Herpetologen gäbe? Vermutlich nicht viel. Thomas Ziegler ist Herpetologe, lehrt an der Universität Köln und er ist europäischer Zuchtbuchführer für das Philippinenkrokodil. Und ihn begrüße ich nun in der Matinée. Guten Morgen, Herr Ziegler.
Guten Morgen.
Drei Krokodilfamilien gibt es, die Gaviale, die Kaimane und Alligatoren sowie die echten Krokodile. Wie kann ich die als Laie unterscheiden?
Ja, es gibt derzeit so circa 27 Arten an Krokodilen, Tendenz steigend. Es werden also immer noch neue Arten entdeckt und beschrieben. Die größte Gruppe, das sind die echten Krokodile. Die erkennt man daran, dass der vierte Unterkieferzahn über den Oberkiefer beim geschlossenen Maul herausragt, haben also so ein bisschen gefährliches Grinsen. Das kann man bei Alligatoren und Kaimanen nicht erkennen, weil da der vierte Unterkieferzahn in einer Tasche des Oberkiefers verschwindet. Und die beiden Gavialsarten, die haben eine ganz lang ausgezogene, aus Fischfressen angepasste Schnauze mit ganz vielen kleinen Zähnen, die wie so eine Reuse wirken.
Gut, jetzt haben wir das schon mal geklärt. Jetzt ist ja das Krokodil so eine Art lebendes Fossil. Seit 200 Millionen Jahren bevölkern sie unseren Planeten. Sie teilten sich den Lebensraum bereits mit den Dinosauriern. Und jetzt sind aber viele Krokodilarten vom Aussterben bedroht. Zum Beispiel das Philippinenkrokodil und das ist ihr besonderes Projekt. Was hat es mit dem Philippinenkrokodil im Kölner Zoo auf sich?
Ja, das Philippinenkrokodil gehört zu den bedrohtesten Krokodilarten weltweit. Es gilt als vom Aussterben bedroht, hat alle höchsten internationalen Schutzstatuten und es ist eine Art, die nur noch auf den Philippinen vorkommt und dort in ganz wenigen Individuen. Man schätzt die Population dort auf etwa 100 verbliebene Tiere und die sind bedroht durch Lebensraumverlust, durch Abfang, durch Mensch-Tier-Konflikt und da hat damals die Krokodilspezialistengruppe der IUCN gesagt, es muss auch was außerhalb des Lebensraums passieren. Und so kam es zur Gründung eines Zuchtbuchs und das in Europa wird hier von uns im Kölner Zoo koordiniert. Das heißt, wir helfen, eine Reservepopulation aufzubauen. Man kann sagen, eine Ersatzbank. Und das ist auch schon gleich die Rolle moderner, wissenschaftlich geführter Zoos, Artenschutz zu betreiben. Das heißt, Arten, die in der Natur drohen, verloren zu gehen, bei sich aufzunehmen, um im Notfall helfen zu können. Und genau das ist auch passiert. Wir hatten hier die Erstzucht dieser bedrohten Art in Europa. Das war im Jahr 2012. Wir haben die beiden Una und Pangalawa genannt, was auf Philippinisch heißt, die erste und die zweite für Europa. Und 2015 ist uns die erste Naturbrut in Köln geglückt. Das heißt, wir haben die Eier im Nest belassen und mit der Mutter zusammen aufwachsen lassen. Und als ich auf dem Kongress auf den Philippinen war, haben die Kollegen dort gesagt, Thomas, du musst uns helfen. Wir haben hier ein Problem auf den Philippinen. Wir würden gerne Tiere wieder auswildern in der Natur, um die natürlichen Bestände aufzustocken. Aber was bei uns vorkommt, wir wissen nicht, ob das wirklich reinerbige Philippinenkrokodile sind, weil in den Farmen ist, das weiß man heutzutage aufgrund genetischer Untersuchungen, zu Mischling mit dem zweiten dort vorkommenden Krokodil gekommen ist, mit dem Leistenkrokodil. Ja, und hier in Köln haben wir saubere Basisarbeit geleistet, wie man das als wissenschaftlich gefütterter Zoo eigentlich immer macht. Wir haben unsere Tiere genetisch untersucht, schon vor Jahren festgestellt, unsere Philippinenkrokodile, die wir aus den Philippinen erhalten haben, sind genetisch reinerbig. Ja, und da haben wir beschlossen, die Kölner Krokodile müssen zurück auf die Philippinen, um dort ausgewildert zu werden.
Also es ist eigentlich, der Zoo kümmert sich um den Artenschutz und betätigt sich so ein bisschen als moderne Arche.
Absolut. Natürlich ist der Lebensraumschutz das Allerwichtigste. Wenn es die Philippinen und den Wald dort nicht gäbe, bräuchte man auch keine Krokodile mehr aussetzen. Aber manchmal geht es zu schnell vor Ort. Und dann ist es gut, dass es Zoos gibt, die, wie gesagt, so eine Ersatzbank, so eine Reservemaßnahme bilden. Und unser Beispiel hat schön gezeigt, dass das sehr hilfreich sein kann und man an die erste Front im Artenschutz gelangen kann. Und unsere Naturbruten sind auch tatsächlich zurück auf die Philippinen geflogen.
Und was haben Sie dabei empfunden, als Sie die da zurückgeschickt haben?
Naja, das ist natürlich ein großartiges Gefühl, so ein Zuchtbuch. Das ist ein Projekt, an dem wir Jahre gearbeitet haben. Und wenn das dann letztendlich klappt und Tiere, die man hier selber ja aus dem Ei geholfen hat sozusagen, dass die zurück in den Lebensraum dürfen, und ich kenne die Lagune, wo die ausgesetzt werden, das ist ein herrliches Feuchtgebiet mitten im Regenwald, da hatten wir natürlich alle Wasser in den Augen.
Und diese Philippinen-Krokodile, habe ich gelesen, die sind sehr heikel in ihrer Fortpflanzung und im Zusammenleben. Inwiefern ist das so? Warum?
Naja, es gibt ja nicht nur diese drei Krokodilgruppen, die wir eben schon angesprochen haben. Sie haben ja auch ganz unterschiedliche Anpassungen. Grundsätzlich sind alle Krokodile an feuchte Lebensräume angepasst. Also Wasser spielt immer eine gewisse Rolle. Aber es gibt auch Krokodile, wie jetzt im Iran, die graben sich Höhlen, um in der Trockenzeit zu überdauern. Und die können auch lange Wanderungen von einem austrockneten Feuchtgebiet zum nächsten unternehmen. Und so ist auch die Biologie unterschiedlich. Und Philippinenkrokodile sind jetzt nicht so, wie man das von Nilkrokodilen kennt, die da zu Hunderten an einem Uferbereich liegen und sich sonnen. Die sind einzelgängerisch. Das heißt, wenn man die halten will, kann man die nicht das ganze Jahr über zusammenhalten, sondern muss Männchen und Weibchen, in der Zoowelt sprechen wir dann von Schiebern, durch Vorrichtung voneinander trennen, um sie dann nur zur Fortpflanzungszeit zusammenlassen zu können.
Sonst gehen die echt aufeinander los, ne?
Genau, das ist ganz wichtig. Man muss dieses Verhalten entschlüsseln. Auch das haben wir im Kölner Zoo auch dank der Hilfe von vielen Studentenarbeiten geschafft. Wir wissen mittlerweile ganz genau, wann es soweit ist, wann man die zusammenlassen kann und dass alles harmonisch verläuft. Das ist übrigens auch nochmal ein gutes Argument für Zoos, weil man dort Sachen forschen kann, die man draußen in freier Wildbahn gar nicht untersuchen kann. Ich erinnere mich gut, als ich auf dem Kongress in den Philippinen war und erste Bilder von dem Maultransport gezeigt habe. Da ging ein Raunen durch den Saal. Das hat man noch nie gesehen auf den Philippinen, weil das eben so eine seltene Art ist.
Jetzt höre ich das wirklich raus, wenn Sie mir erzählen von den Krokodilen, dass Sie wahnsinnig fasziniert sind von diesen Tieren. Was fasziniert Sie so an denen?
Ja, also ich glaube, das, was alle Menschen fasziniert, also es sind schon sehr ehrfurchteinflößende Tiere. Ich selbst habe mal an einem See nachts in Laos gestanden und ich wusste, hier gibt es Krokodile, bis zu 4 Meter große Siamkrokodile. Und das ist schon ein komisches Gefühl, wenn man weiß, irgendwo sind die im Wasser, man weiß nur nicht, sind die ganz nah an einem dran oder noch auf der anderen Seite des Ufers. Und ich glaube, das ist auch so in der Menschheit verwurzelt, weil auch tagsüber die Sonne scheint auf das Wasser, man kann nicht reingucken. Und diese Krokodile sind ja ganz toll an das Wasser angepasst. Sie erzeugen keine Wellen beim Schwimmen. Sie sind perfekt an ein Leben unter der Wasseroberfläche angepasst. Und ich glaube, das ist so eine Urangst bis Ehrfurcht, die uns drinsteckt. Und die fasziniert mich natürlich auch.
Und es ist definitiv nicht so, dass sich die Größe des Hirns zur Intelligenz der Tiere quasi proportional verhält. Weil bei den Krokodilen ist es so, das Gehirn ist wohl relativ klein, aber die sind wahnsinnig intelligent.
Ja, also unter den Reptilien sind Krokodile in vielerlei Hinsicht die Ausnahmeerscheinung. Sie haben den modernsten, also den am weitesten entwickelten Herzaufbau unter allen Reptilien. Auch das Hirn ist am meisten entwickelt. Und eigentlich sind Krokodile ja auch gar keine Reptilien, sondern sie sind die nächsten Verwandten der Vögel. Und die sind ja auch gar nicht so dumm. Und Krokodile können eben auch erstaunliche Sinnesleistungen vollbringen. Im Übrigen haben sie auch viele Merkmale gemeinsam mit den Vögeln, sowohl anatomisch als auch, was so die Brutfürsorge betrifft. Ja, auch Krokodilmütter kommunizieren mit ihren Jungen, beziehungsweise die Jungen mit der Mutter, wenn die kurz vor dem Schlupf stehen. Das wissen auch nur sehr wenige.
Gibt es denn auch eine Eigenschaft, um die Sie die Tiere beneiden?
Ja, also wie gesagt, diese Anpassung an das Wasser, der seitlich abgeflachte Schwanz, die schwimmen heute zwischen den Zähnen vor allem, dass sie fast komplett unter Wasser verschwinden können. Die Nasen und die Augen sind oberseits des Kopfes, die Ohren, die Nasenlöcher sind verschließbar. Also das ist eine perfekte Anpassung und ich glaube, das ist auch der Grund, weswegen die seit der Dinosaurierzeit die Zeit überstanden haben. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass der Mensch das nicht zunichte macht, aber wir zerstören ja nicht nur, sondern durch unsere Nachzuchtbemühungen versuchen wir ja auch an der anderen Seite des Rades zu drehen.
Genau, das ist wie bei vielen anderen Tieren auch, der Mensch ist eigentlich der größte Feind der Krokodile. Ja, dann sag ich vielen Dank, Thomas Ziegler, Kurator des Aquariums im Kölner Zoo und europäischer Zuchtbuchführer für das Philippinenkrokodil und zudem Autor eines wunderschönen Sachbuchs für Kinder über Krokodile, versteht sich.